Willkommen zu TokenMate. Wir sprechen hier mit Leuten, die in den letzten Monaten etwas mit AI gebaut haben, um zu lernen, was heute schon alles mit KI möglich ist. Und heute ist Marco hier. Marco ist für mich so Deutschlands bekanntester OKR-Berater und Tüftler. Also ich würde sagen, Marco macht am liebsten alles selbst. Ob es Webseite ist, ob es irgendwelche Automatisierungen sind und so weiter. Und wir haben gerade im Vorgespräch gemerkt, wir telefonieren viel zu wenig. Deswegen, vielleicht wird es hier ein bisschen länger heute. Aber erstmal für unsere Zuhörer, Marco, wer bist du und was hast du die letzten Monate so mit KI gebaut?
Marco Alberti, bin Gründer von Murakami und in dem Kontext wahrscheinlich schon eine ganze Weile, wie du sagst, mit OKRs unterwegs. Und jetzt ein Stück gedanklich weitergezogen. Also seit 7 Jahren gärt die Weiterentwicklung von sowas wie OKRs in mir und das bricht jetzt so langsam ans Licht der Öffentlichkeit. Und da ich festgestellt habe, dass das eine Menge Komplexität beinhaltet, die man mit Zettel und Stift zwar theoretisch nachvollziehen kann, aber praktisch nicht so ganz abbilden kann, haben wir angefangen, eine Software zu bauen. Was ich vorher nie wollte, also ich habe mich all die Jahre aus OKR-Software massiv rausgehalten, weil es nur mit Venture Capital gegangen wäre. Und da ich das Spiel kenne und auf der anderen Seite schätze, aber für mich selber nicht, habe ich immer gesagt, nee, will ich nicht. Und jetzt kommen ganz viele Sachen zusammen, die einfach geil sind, weil man, wie du sagst, selber Sachen machen kann. Und das, was ich vor 8 Jahren oder so versucht habe, einem Alexa-Skill meine OKR-Sicht der Dinge beizubringen, das war ungefähr so erfolgreich, wie das dem Türrahmen hier beizubringen. Also das ist einfach brutal gescheitert. Und mittlerweile haben wir einfach die technischen Möglichkeiten, dass das geht. Und das finde ich so geil. Also was ich gebaut habe, zusammenfassend, ich habe eine Menge unserer internen Prozesse vollautomatisiert, Webseiten von Squarespace und Co. zu quasi mit Claude Code gebauten, Vercel gehosteten Dingern umgebaut und ein Tool gebaut.
Und nochmal einen Schritt zurück. Erklär doch mal kurz, was OKRs sind und warum Unternehmen OKRs überhaupt nutzen sollten.
Ich würde dir erklären, was der Evident Flow ist als, Fortführung dessen, aber also es ist ein Zielsystem. Am Ende geht es darum, die Frage zu beantworten, wie gelingt Produktivität? Also was sollte ich als nächstes tun mit den knappen Ressourcen, die ich habe? Und idealerweise schaffe ich es, eine Geschichte zu erzählen, damit eine größere Gruppe von Leuten über einen längeren Zeitraum an dieser Geschichte arbeitet und versucht, diese Ziele auch hinzukriegen. So, das ist OKRs im Kern und das ist der Evident Flow im Kern. Also wir versuchen, den besten Bang for the Buck zu identifizieren. Wo kriegst du für die knappen Ressourcen, die du hast, den größtmöglichen Vortrieb in die Richtung, die du dir vorstellst? Und wie schaffst du es, das mit Mensch und Maschine, also Agent Agnostic, zwischen Menschen und Agenten so zu orchestrieren, dass das funktioniert? Das ist im Prinzip der Kern dessen, womit wir uns beschäftigen.
Ich erinnere mich an so Workshops vor ungefähr 8 Jahren, in dem du als Berater reingekommen bist und das Leadership-Team dann OKRs definiert, verhandelt hat. Und es gab dann Google Sheets für, ich glaube, runtergebrochen bis auf Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen-Ebene, mit immer quartalsmäßigen Zielen. Also schaffe ich irgendwie 7 von 10 Kunden dieses Quartal irgendwie reinzuholen oder sowas. Oder nee, das ist sogar falsch. Wäre das ein richtiges Key Result?
Das wäre wieder das wäre aus meiner Perspektive wieder so KPI-driven Sales Wunsch. Die Frage ist, was braucht der Kunde, damit er sich dazu entscheidet zu springen? Also wir versuchen es sehr stark auf ein Kausalmodell runterzubrechen. Und das Schöne ist, einer dieser Workshops, den wir mal zusammen hatten, an den erinnere ich mich noch, saß wir an einem großen weißen Tisch. Und da war das Mantra, das mich lange geprägt hat und was jetzt den Kern von meinem neuen Ding hier definiert ist, das Mantra ist, es entscheidet sich statt ich entscheide es. Weil wir immer sehr, sehr viel über dieses Ziel und dieses Ziel diskutiert haben, sind wir hingegangen und haben gesagt, was sind die Determinanten von wichtig? Also wann ist denn was wichtig und wann nicht? damit nicht ich sagen muss, es ist wichtig und du sagst, bei einem anderen Ding ist es wichtig und plötzlich ist alles wichtig, das eine für dich mehr, das andere für mich mehr, sondern wir einigen uns auf die Determinanten von wichtig und nicht wichtig, bilden die ab und daraus ergibt sich offensichtlich, was wir zuerst tun sollten. Und da haben wir in einem dieser Workshops, finde ich, einen der Grundsteine gelegt.
Ja, es gab auf jeden Fall auch einen Grundstein für mich, dass ich in diesem Konstrukt nicht mehr arbeiten möchte.
Verstehe ich total. Alles, also was konzernnah ist, hat auf jeden Fall hohen Frustrationstoleranzbedarf, würde ich es mal nennen.
Aber genau, ich muss ja eigentlich für immer dankbar sein, dass du mich aus dieser Konzernhölle da wieder rausgekriegt hast. Aber nun zu Evident Flow. Also ja. Du hast als OKR-Berater angefangen, weil du das selbst in einem Startup eingeführt hast und dann das immer mehreren Firmen beigebracht hast und gemacht hast. Hast du ein kleines Team um dich herum, ja, die das flächendeckend im Dachraum einführen. Und dann hast du immer mal darüber geredet, das so ein bisschen weiterzuentwickeln. Wie ist der Status aktuell?
Also wir haben erste Kunden, die auf dem System laufen und wir haben auch erste Kunden, die nicht nur auf dem Framework laufen, sondern in der Software, die wir da so gebaut haben. Und die ist quasi Token-Made, wie du das so schön genannt hast. Also wir haben es geschafft, die komplett agentisch zu bauen. Und das finde ich irgendwie schon ziemlich gut, weil das die Möglichkeit ergibt, so aus einer kleinen Cashflow-Bude wie der meinigen sowas herauszumachen und nicht VC getrieben. Also das Framework bringen wir gerade raus in die Öffentlichkeit. Also wir haben jetzt das erste Training ist gelaufen, das zweite kommt jetzt im Juli. Also bringen jetzt das Framework in die Öffentlichkeit und würden sagen, es ist auf jeden Fall schon über den Stand hinaus, dass es die ersten Kinderkrankheiten vertagt hat und die letzten 12, 15 Jahre OKR-Erfahrung stecken da natürlich drin. Also es ist ja nicht was komplett anderes, sondern eine konsequente Fortentwicklung dessen. Also von daher würde ich sagen, es erblickt gerade das Öffentlichkeitslicht.
Und kannst du uns ein bisschen zeigen, wie ihr das so gebaut habt und wie das aussieht?
Ja. Also was wir sehen, ist das, was du als Kanban-Board identifizieren würdest, nämlich unsere sogenannte Flow-Pipeline. Das heißt, wir gehen davon aus, dass wir die Ziele erstmal locker definieren und dann mit immer mehr Aufwand so spezifizieren, dass wir genau wissen, was das Ziel eigentlich sein soll. Klassisches Kanban-Vorgehen. Also je weiter du rechts in der Pipeline kommst, desto klarer wird das Ziel. Um zu verstehen, wie der Evident Flow so tickt, haben wir eine Landkarte gebaut. Also wir versuchen, das Unternehmen und seine Umwelt in unterschiedlichen Stakeholder-Gruppen zu analysieren. Also zum Beispiel Lieferanten, Marktplätze, Kunden, Mitarbeiter, möglicherweise Vertriebspartner und so weiter. Also wir versuchen, alle unterschiedlichen Stakeholder-Gruppen zu verstehen und zu antizipieren, was denen wichtig ist und was ihnen wichtiger ist als was anderes. Ist ein bisschen, wie man hier sieht, in so einer Graph-Darstellung. Das heißt, weil alles miteinander vernetzt ist, gucken wir uns also an, was ist den Werttreibern an Gewicht hinterlegt, also wie wichtig ist es dieser Zielgruppe, einen bestimmten Werttreiber zu haben, und auf der anderen Seite, was können wir als Unternehmen machen, diese Werttreiber positiv zu beeinflussen. Hier diese grünen Punkte sind die Werttreiber, die zum Beispiel der Kunde wertschätzt, und diese orangenen Knöpfe hier, das sind die Hebel, die wir als Unternehmen haben, die wir beeinflussen können, damit der Kunde mehr von dem bekommt, was er positiv bewertet. So, und da sehen wir, sind unterschiedliche Gewichte hinterlegt in unterschiedlichen Dimensionen, damit wir auch wissen, ob es größere oder kleinere Hebel gibt. Also der hier ist zum Beispiel 60, das heißt, der ist dem Kunden einiges wert. Der hier 35, der hier 40. Also wir sehen, die stehen in einem Verhältnis zueinander, sind keine absoluten Aussagen, sondern sind immer nur relative Aussagen zueinander, um so rauszufinden, was mögen die Kunden denn lieber. So, wenn wir das so als Landkarte mal hinterlegt haben, dann können wir auch davon ausgehen, dass wir bestimmte Treiber adressieren können. Also wir können uns jetzt aussuchen, welche Treiber und Hebel, zum Beispiel physische Touchpoints, könnte der Zielgruppe wichtig sein. Oder haben wir herausgefunden, ist der Zielgruppe wichtig? Das können wir jetzt positiv beeinflussen. Und jetzt ist die Frage, was glauben wir, wie hoch oder niedrig der Impact darauf ist, den wir haben mit unserem Ziel auf die unterschiedlichen Treiber. Und du siehst hier, es ist eine Berechnung von im Moment einer Stimme, weil ich gerade der Einzige bin, der hier was zu gesagt hat und berechnet so die Durchschnittsimpact. Wir können aber auch mal in anderes reingehen. Da sieht man, da haben schon mehrere Leute, zwei in dem Fall, was abgestimmt. Und du siehst hier auch, da ist eine Streuung drin. Also das Team ist sich nicht so ganz sicher, ob es jetzt einen mittelgroßen, großen oder einen sehr großen Effekt hat. Und all diese unterschiedlichen Betrachtungen auf die Ziele in Kombination auf diese ganzen Werttreiber, die wir in dieser Value Map der Landkarte, die wir eben kurz gesehen haben, berechnet haben, führen dazu, dass wir ausrechnen können über die Zeit, was wir lieber tun sollten als anderes. Also da, wo ich sage, der Aufwand ist gering, hier können wir den Aufwand mappen, also können zum Beispiel sagen, der Aufwand ist gering und der Effekt auf die Werttreiber, die wir gerade gesehen haben, ist hoch, mache ich natürlich das hier, was einen hohen Index hat, früher als das nächste Ziel. Das heißt, wir können aus dieser ganzen Diskussion, ja, ich muss das machen, alle kloppen sich um die gleichen Ressourcen, können wir eine praktische Herleitung machen, indem wir sagen, aber warte mal, was ist denn zum Beispiel der Kundengruppe gerade am wichtigsten? Welche Ziele können wir verfolgen, die welchen Impact darauf haben? Und das setze ich ins Verhältnis zum Aufwand und kann damit ausrechnen, was wir tun sollten und was nicht. Das ist nur ein sehr kleiner, knapper Ausschnitt aus dem Tool, weil es dir dann auch hilft, deine Kapazitäten in den Teams zu berechnen. Und du kannst natürlich, wie du hier siehst, die hängen natürlich dann auch alle miteinander zusammen. Du kannst dann also sagen, mein Ziel hängt aber daran, dass der Philipp auch einen Teil davon macht. Und wenn der Philipp seinen Teil nicht macht, dann bin ich blockiert von. Also ich kann sehr genau ausrechnen am Anfang des Quartals, ob wir irgendein Ziel verfolgen sollten, weil wir schon sehen können, dass zum Beispiel Philipps Team in der IT sagen kann, nette Idee, aber kann ich nicht, also komme ich nicht dazu, weil keine Kapazitäten, ich habe sinnvollere Sachen zu tun und demzufolge führt es dann dazu, dass ich möglicherweise was anderes verfolgen sollte, weil ich schon im Vorfeld sehe, dass es an der Stelle nicht funktioniert. Und da kommen wir wieder zu AI, um am Ende auch rauszukriegen, wie aufwendig dachte ich denn, dass es ist und wie aufwendig war es denn wirklich, kann ich natürlich hinten raus auch nochmal im Review den realen Aufwand berechnen oder abfragen. Und ich kann natürlich im Review auch hingehen und kann die realen Impacts berechnen, sodass ein Learning Loop entsteht. Wie aufwendig waren die Sachen, welche Impacts hatten sie und wie viel Aufwand kann jede Person, jedes Team eigentlich wirklich vertragen, was dann wiederum dazu führt, dass du eigentlich viel besser planen kannst und diese Trade-offs, am Ende nennen wir die Workshops auch Trade-off-Session, zwischen sollten wir A machen oder B machen, nicht nur aufgrund von Bauchgefühl diskutieren kannst, sondern eben ja ein bisschen auf synthetischer Datenlage. Und damit du das nicht alleine machen musst, läuft im Hintergrund so ein kleines Modell, das anfängt zu lernen, was sind denn eigentlich die Treiber in deiner Value Map? Worüber diskutieren Leute an ihren Zielen? Also wir haben auch die Möglichkeit hier dann Aufgaben zu hinterlegen, Kommentare zu lassen. Also wir können auch an den Zielen kommentieren und Aufgaben runterbrechen. Und dann hilft dir, das Modell im Hintergrund rauszurechnen. Was sind denn die Impacts? Fehlen Treiber? Redet ihr über Ziele, die es eigentlich gar nicht geben dürfte? Redet ihr über Treiber, die ihr gar nicht habt? Wie viel vertragt ihr eigentlich wirklich? Und ich habe zum Beispiel gestern mal so eine Analyse gemacht der letzten 8 Wochen auf meinen täglichen Aufgaben, um einfach mal zu gucken, wie viel von den Aufgaben, die ich mir Tag für Tag vornehme, habe ich eigentlich wirklich hingekriegt? Und wie viel von den Aufgaben, die ich mir an dem Tag nicht vorgenommen hatte, habe ich erledigt. Also das trackt ziemlich gut. Du hast dir 5 Sachen vorgenommen und im Schnitt hast du 4,1 davon erledigt. Aber du hast am Tag auch 1,5 Aufgaben gemacht, die du dir für den Tag gar nicht eingeplant hattest, die so reinkamen und die du dann spontan erledigt hast. Und dann kriegst du so eine Reflexionsgröße. Wie sollte ich eigentlich meinen Tag verbringen, ohne jeden Tag mit dem Gefühl nach Hause zu gehen, Mist, es ist 18 Uhr und eigentlich müsste ich jetzt anfangen zu arbeiten, sondern mit dem Gefühl nach Hause zu gehen, es ist Nachmittag, ich habe irgendwie die großen Boxen getickt und wenn ich mich jetzt in den Garten setzen will, dann habe ich alles gemacht, was wir brauchten.
Und so. Wie hast du das alles gebaut? Also so,
ja, also
wie ist das entstanden? Welche Tools nutzt du? Machst du das alleine oder sagst du einem Techie, was er zu tun hat?
Beides. Also wir sind zu zweit. Den kompletten Automationslayer, der im Hintergrund läuft, der die Firma orchestriert, den baue ich mit Claude Code und einem Framework, das sich GSD nennt, also Getting Shit Done. Da spezifiziere ich, wie die Prozesse sind. Der holt sich zum Beispiel aus dem Google Drive alles, was an Rechnungen kommt, lässt es durch eine Rechnungsprüfung laufen, schiebt das dann entweder, wenn es freigegeben wurde, automatisch in die Ablage, schiebt es zu Datev. Und wenn es Probleme gibt, also wenn er sagt, die Rechnung, die dürfte nicht gestellt worden sein, weil da gibt es kein Projekt dazu, dann geht er in Slack und schickt eine Nachricht und sagt, hier, die Rechnung ist zu prüfen, das sind meine drei Optionen oder du kannst eine vierte angeben, wie du das irgendwie machen willst. Und wenn du sie dann ablehnst, dann geht automatisch so ein Ablehnungsprozess los und der fragt nach, also er guckt automatisch nach den neuen. Das sind so Sachen, die Claude Code, GSD, das würde ich sagen, ist nicht so weit weg von dem, was wahrscheinlich alle anderen machen. Der zweite Teil, den ich mache, ist Hermes Agent. Und da läuft Bare Metal auf einer eigenen Maschine, hat Root-Zugriff, das heißt, kann sich auch Sachen installieren, hat einen eigenen Google-Account, damit quasi relativ gut gescoped ist, wo kommt der Account dran und wo nicht. Also läuft nicht auf meinem Rechner, sondern auf seinem eigenen. Und da laufen zum Beispiel so Sachen wie Podcast-Gäste-Automation. Das heißt, der geht dann hin und das kann ich auch mal ganz kurz zeigen. Der geht hin und macht eine Recherche zum Thema Podcasts. So. Und wenn du dann hier oben reingehst, sagt er, guck mal hier, also das ist jetzt ein potenzieller Podcast-Gast, der hier identifiziert wurde. Mal hier ein bisschen kleiner, dann siehst du es wahrscheinlich auch besser. So, und dann sagt er, okay, ist im Themenfeld AI, Recherchestatus. Und dann sagt der Agent hier, sagt uns Bescheid, diese Ideation-Seite neu angelegt. Warum ist diese Person spannend? Also gibt bestimmte Suchfelder, gibt bestimmte Themen, wo wir sagen, schau dir an Systemtheorie, schau dir an AI, schau dir an, welche Bücher wurden neu veröffentlicht. Also gibt so 8 Suchfelder, glaube ich. Und dann geht er hin, hat einen eigenen Perplexity Key, macht also so Deep Research Analysen und schaut sich an, was sind die Sachen, die wir in dieser Podcast-Liste schon haben, damit er nicht zweimal die gleichen Leute vorschlägt, macht hier so ein Kurzprofil, sagt, warum das ein Fit wäre, worüber man reden könnte, hat sich angeguckt, okay, haben wir den überhaupt schon mal auf der Liste und nicht, dass wir sogar schon über die Person was geschrieben hätten, also guckt sich auch unsere Webseite an, sagt, okay, ist nicht vorhanden, kann ich vorschlagen. Und damit kann dann meine Kollegin und ich können dann hingehen, können uns die Profile angucken und wenn es uns spannend erscheint, dann können wir die Person zum Beispiel einladen. So, und das sind so Worker, die automatisch laufen. Das macht jetzt der Hermes. Die anderen Worker laufen auf so einer VPS-Maschine. Das sind die Sachen, die ich mit Claude Code und Hermes gebaut habe. Und das Tool selber ist komplett Token-made, wie du das so schön genannt hast. Das heißt, angefangen haben wir auch hier mit Claude Code und GSD. Das heißt wirklich, ich habe in Notion spezifiziere ich die Ideen und dann haben wir gesagt, okay, von diesem Notion quasi Produkt-Requirement gehen wir hin und machen mit sowas wie GSD eine technische Anforderung. Das heißt, da macht dann auch der Claude Code die Anforderungen und haben dann angefangen, das in Tickets zu übersetzen und umsetzen zu lassen. Und jetzt sind wir soweit. Das ist, finde ich, ein ganz interessantes Feature. Wenn du hier oben schaust, kannst du Feedback geben. Und da siehst du so ein bisschen, wie unser Funnel mittlerweile läuft. Also ich habe vorgestern im Workshop gesessen und habe dann gesehen, hier oben wird irgendwie die Hälfte von dem Fenster, was wir eben gesehen haben in der Pipeline, wird durch die Berechnung quasi verbraucht. Das macht irgendwie nicht so richtig viel Sinn. Und habe ein Ticket geschrieben als Nutzer in dem Produkt. Also gar nicht irgendwie in einem technischen Tool, sondern wirklich gesagt so, hey, ich habe hier einen Fehler gefunden, den würde ich gerne melden. Darstellung funktioniert nicht. Hier ist die Beschreibung. Wäre cooler, wenn es nicht da den halben Space kosten würde, sondern wenn es nach unten verschoben würde. So, und jetzt sagt irgendwie hier plötzlich so ein Flow-Agent-Team, danke für die Meldung, wir haben uns das angeguckt, das scheint ein Fehler zu sein, der ist bestätigt. Danach kamen irgendwie gute Nachrichten, das von dir gemeldete Problem wurde behoben. Und hier, um dir die Zeitleiste zu geben, reingekippt, weiß ich, das steht hier, reingekippt, 14.14 Uhr am 7.7., 7.7. 15.08 Uhr als Problem bestätigt. 7.7. 15.50 Uhr, gute Nachrichten, das Problem wurde behoben. Dann fragt er dich, kannst du nochmal gucken? Kannst du einen Daumen hoch geben oder runter? Also habe ich einen Daumen hoch gegeben. Ja, ist behoben. Schön, dass es funktioniert. Danke für die Bestätigung. Also 16.42 Uhr am gleichen Tag innerhalb des Workshops, also live, wurde das Feature umgebaut und deployed. Und was im Hintergrund läuft, ist ein GitHub-Ticket. Also es wird dann mittlerweile als GitHub-Ticket angelegt mit genau der Sache. Da siehst du, welche Person in welchem Kundenprojekt das angelegt hat. Hier den Text, den wir gesehen haben, die Screenshots. Dann guckt sich so ein Agent das an und sagt, okay, scheint ein Bug zu sein. Muss ich erstmal gucken, ob es wirklich ein Bug ist oder ob es da irgendeiner was überlegt hat, was wir eigentlich gar nicht als Fehler haben. Dann macht er so einen kleinen Report, sagt so, ja, okay, das scheint irgendwie ein Thema zu sein. Und dann ist natürlich die Frage, wollen wir das fixen? Also soll ja nicht jeder in unserem Produkt rumbauen können, indem er oder sie ein Ticket da einstellt. Und hier merkt er, ist gar keine Eskalation nötig, weil der Typ, der das gemeldet hat, scheint der Product Owner selber gewesen zu sein. Also brauche ich keine Freigabe vom Produkt, die liegt damit vor. Also kann ich es als genehmigt annehmen und kann es in ein Dev-Ticket übersetzen. So, und dann wird es hier in so ein Dev-Ticket übersetzt, wird dann automatisch entwickelt und kommt am Ende wieder zurück, wird sich angeguckt, wird quasi sowohl in der Interaktion zwischen Dev-Bot und Product quasi freigegeben, und wenn das intern freigegeben wurde, dann kriegt hier automatisch der User im Produkt die Rückmeldung, hey, dein Produktvorschlag oder dein Fehler wurde bearbeitet, und wenn der User dann auf ja funktioniert klickt, dann ist der quasi Incident damit geschlossen. Und im Hintergrund läuft mittlerweile das hier, Shepherd. Das hat mein lieber Kollege Patrick selber entwickelt. Also das ist quasi die Logik, die jetzt so ein bisschen losgelöst von Frameworks wie GSD auf zum Beispiel Cloud-Code-Basis funktioniert. Und wenn man, ich habe hier mal so die Dev-Demo aufgemacht, so würde das dann aussehen. Das sind jetzt nicht unsere Live-Daten, sondern hier die Live-Demo von der Webseite, aber damit kannst du es dir ganz gut vorstellen. Das heißt, hier laufen dann quasi die Tickets rein und im Hintergrund steuert er über so einen Herder quasi unterschiedliche Terminals auf einem eigenen Rechner. Das heißt, da laufen 3 oder 4 Cloud-Code-Accounts parallel mit Load-Balancing. Also er guckt immer, bei welchem Cloud-Code-Account habe ich gerade noch Tokens frei und setzt dann den da drauf, um genau dieses Ticket zu beantworten. Und da laufen dann beide Welten zusammen, nämlich das, was ich als PRD in Notion definiere, also das, was ich wirklich als Feature entwickeln will, läuft auf der einen Seite hier rein. Das, was aus dem Produkt als Bug gemeldet wird, läuft hier rein. Und dann orchestriert sich sozusagen die Dev-Pipeline so, dass automatisch ein Ticket nach dem anderen abgearbeitet wird, wieder zurückgemeldet wird, entweder in das Produkt oder in Notion. Hey, ist umgesetzt, kannst du es dir angucken, kannst du es freigeben? Und wenn es freigegeben wurde, dann wird es von der Dev-Umgebung in die Produktivumgebung geschoben. Und damit ist es dann live im Produkt.
Ich würde gerne noch so ein bisschen allgemein über KI mit dir reden.
Ja.
Zum einen, also wie hat sich dein Job denn mit KI in den letzten 2-3 Jahren verändert? Also du bist ja immer relativ schnell dabei, Sachen auszuprobieren. Und du bist immer ja in sehr vielen Unternehmen aktiv und siehst so, ja, wie gearbeitet wird, wie sich Sachen verändern. Welchen Impact hast du denn in den letzten 3 Jahren mitbekommen?
Also muss man natürlich ein bisschen abschichten zwischen, wie hat sich mein Job verändert und was sehe ich bei anderen. Mein Job hat sich dadurch verändert, dass ich bin durch Erkenntnisgewinn getrieben. Also ich bin neugierig, ich will wissen, wie das funktioniert. Und meine These ist, dass wir auf eine Welt zulaufen, in der es 2 Arten von Jobs gibt. Die einen, die der AI sagen, was sie tut, und die anderen, denen die AI sagt, was sie tun sollen. Und ich habe für mich beschlossen, sollte diese These stimmen, will ich lieber auf der Seite sein, die der AI sagt, was sie tun sollen, statt auf der anderen, weil das irgendwie andernfalls meinem freiheitsliebenden Selbst stark entgegenlaufen würde. Also ich glaube, es ist einfach eine Bedingung, dass ich irgendwie in der Zukunft so arbeiten kann, wie ich will, dass ich das Zeug verstehe. Und demzufolge habe ich mich da so tief reingefräst, weil es mich interessiert und weil ich glaube, dass das, also natürlich offensichtlich die Zukunft, wie wir arbeiten, massiv verändert. Und dann habe ich natürlich gemerkt, dass dieses OKR-Feld durch Wirtschaftskrisen und AI gleichzeitig stark unter Beschuss gerät und muss mir natürlich die Frage stellen, was mache ich mit meinem Unternehmen daraus? Und was ich nicht machen wollte, ist jetzt dann auf das nächste, also nachdem die Horde von New Work weitergezogen ist, dann auf die AI-Karawane aufzuspringen. Das war mir nicht Ding, weil ich bin ja an der Sache interessiert, wie orchestriert man Produktivität. Deswegen habe ich es für mich so übersetzt, dass ich in dem Bereich, in dem ich arbeite, halt mit AI arbeite. Und das merke ich schon, dass wir komplett, also Sachen, wo wir früher in einem Workshop einen halben Tag gebraucht haben, um Zettel an der Wand zu orchestrieren, also so Post-its, und dann haben wir da so Wolken gebildet und Überschriften gesucht, und das hat einen halben Tag Top-Management-Attention gekostet, ist halt alles vollautomatisiert. Also würde ich nicht mehr machen wollen und muss man auch nicht mehr machen, weil du kippst halt die ganzen Inhalte in so ein Ding und dann kommt halt die Hälfte vom Workshop-Ergebnis schon vorher raus. Und das sind natürlich die spannenden Sachen. Und dann habe ich mir überlegt, wie kann ich in die andere Hälfte der Workshop-Ergebnisse auch noch antizipieren, und habe angefangen, die Workshops mit Personas der Personen, die ich sozusagen den Tag über gesehen habe, virtuell nachzuspielen. Also ich habe 8 Agents miteinander diskutieren lassen, orchestriert vom Moderator mit den Profilen von den Leuten, die ich den ganzen Tag gesehen habe. Und habe mir die Transkripte angeguckt und habe gesagt, was diskutieren die? Und wie nah ist das an dem, was wir diskutiert haben? Und ich darf, also das war stark nah dran. Also natürlich war da vieles, wo du gesagt hast, das ist ein bisschen generell, was das hier macht. Aber da waren sehr viele Überschneidungen, 30% Quatsch. Aber es waren auch 20% dabei, wo du denkst, wow, das haben wir nicht diskutiert. Und wenn ich da drauf gucke, sind es gute Themen. Und deswegen kam ich zu, ich muss so einen digitalen Schwarm bauen, der das Unternehmen virtuell kopiert, damit da nicht 8 Leute nachdenken über, was machen wir als nächstes und warum, sondern 16. Und das Wissen, was wir generieren können, über so ein bisschen der AlphaGo-Moment, halt die ungespielten Züge auch durchrechnen zu lassen, um zu sagen, hey, warte mal, der war gut. Den hat hier keiner gespielt von den echten 8. Aber wenn ich drauf gucke von den nicht echten 8, die 3 Züge sind echt gut, lass uns die überlegen, ob wir die nicht in echt machen wollen. Und das war so der Durchbruch, wo ich gesagt habe, okay, da muss man mit AI an das Thema ran und nicht nur, ja, Claude benutzen, oder also noch schlimmer ist ja so der Copilot, das ist ja meine Analogie der Faxkopie des der aktuellen Zeit, ist, der eine hat keine Lust, die Präsentation zu machen, gib drei PowerPoint-Punkte oder drei Punkte hin und lässt dich eine PowerPoint machen und die nächsthöhere Ebene sagt, ha, ich kann doch AI, ich bin doch nicht doof, ich lese mir das doch nicht durch, lass mir das zusammenfassen. Und so blasen wir die ganze Zeit Sachen auf und schränken sie wieder und blasen sie wieder auf und schränken sie wieder und wundern uns da, dass dann irgendwie gar nicht so richtig qualitative Sachen rauskommen. Wohingegen, wenn du es sauber orchestrierst und den ganzen Kontext orchestrierst, weil das ist das, was ich gelernt habe, nachdem ich versucht habe, diesen Agents irgendwie beizubringen, was ich ihnen beibringen wollte, brauchten sie halt Skills, Tools und Kontext. Und wenn du dir anguckst, was die Menschen in dem Unternehmen brauchen, ist Skills, Tools und Kontext. Heißt ein bisschen anders, bei den Menschen sind es dann halt Prozesse und bei den Agents sind Skills, aber wenn du es runterbrichst auf Markdown-Files, brauchen beide das Gleiche. Und wenn beide das Gleiche brauchen, kann ich es auch agnostisch orchestrieren, um besser die Frage beantworten zu können, was sollten wir denn jetzt eigentlich machen mit der Zeit, die wir hier haben?
Ich erinnere mich, dass in den Workshops die eine oder andere Person versucht hat, irgendwie den Zeitaufwand zu minimieren. Dass man links und rechts mal so guckt, was die Kollegen so als OKRs haben und dann mal so ein paar aus dem Quartal davor einfach übernehmen und so weiter. Jetzt kannst du ja heute einfach sagen, so, hey, ich bin der CMO in dem und dem Unternehmen und hier sind ein paar Eckdaten, mach mir mal ein OKR-Sheet. Ja. Siehst du das vermehrt?
Klar.
Machen alle also, wahrscheinlich. Ja. Wie gehst du denn damit rum? Also ich habe so ein bisschen das Gefühl, so also für manche ist es zu leicht. So ich, der irgendwie nicht so wahnsinnig gut Texte schreiben kann, kann jetzt ein super Essay schreiben. Man könnte sich auch einfach mit irgendwie 140 Zeilen wahrscheinlich einen Businessplan schreiben lassen und sagen so, hey, das ist mein super Businessplan. Aber so richtig wertvoll ist das ja nicht.
Calling out Bullshit. Also siehst du natürlich massiv und machen Leute auch in den Workshops und so, wo du denkst, okay Leute, so wird's nix, weil selber denken macht schlau. Und das musst du halt meiner Meinung nach halt super schnell spotten und sagen, hey, dieses generische AI-Quatsch, das klingt zwar besser als das vorher schlecht formulierte OKR oder Evident Flow-Ziel, aber es ist trotzdem generischer AI, also Slop. Das siehst du recht schnell, finde ich. Und dann musst du halt sagen, hey Leute, das hilft ja nicht. Also, weil wenn das die Qualität wäre von dem, was wir bräuchten, und ich rede ja von Top-Management, also wenn ein generischer ChatGPT-Prompt ohne Kontext in der Lage wäre, das sinnvollste nächste Ziel für dich zu überlegen, dann würde ich mir stark überlegen, was machst du denn da noch? Und wie lange hält das? Weil wenn das funktionieren würde. Und deswegen wollten ja mal Leute von mir, gib mir den Prompt, mit dem ich OKRs formulieren kann. Da kann ich nicht, weil es ist keine Prompt-Funktion. Das ist auch, deswegen haben die mal gesagt, ja, ist das ein gutes Objective? Ich so, I don't know. Ohne Kontext kann ich das nicht beantworten. Es kommt auf deine Situation an. Kann ich als Mensch nicht, kann ich als Skill nicht. Und deswegen ist kontextfreies Prompten von welcher Art von Ziel auch immer Schwachsinn, weil es nicht auf die Handlungsentscheidung in deiner jeweiligen Situation abgestellt ist. Wenn du aber sagst, das ist meine Company, so viel Cash habe ich, das sind die Produkte, das ist die Landkarte, das schätzt mein Kunde, das schätzt mein Mitarbeiter, das schätzt mein Lieferant, das schätzt er mehr, das schätzt er weniger. Und wir sind in der Situation, wir haben als letztes das versucht, das hat dazu geführt, dann haben wir das versucht, das hat nicht dazu geführt. Und jetzt wollen wir aufgrund der Situation, dass, keine Ahnung, Trump heute Nacht schlecht geschlafen hat und wieder uns das angedreht hat, jetzt versuchen wir, diese eine Frage zu lösen. Was ist der schlauste Approach, den wir haben, diese eine Frage zu lösen? Und dann kommt was raus, wo du sagst, oh, und das ist nicht Skill, sondern Context Engineering. Also wir müssen sozusagen die ganze Landkarte, die Realität des Unternehmens ins Kontextfenster packen, um es jetzt mal irgendwie so technisch ein bisschen zu beleuchten, um dann zu sagen, so jetzt bist du ja schlau genug, liebes LLM, jetzt kannst du drüber nachdenken. Und wenn's so nicht wäre, dann wäre ja jedes Unternehmen kontextfrei gleich gut. Wie absurd wäre das und wie beängstigend auch.
Und ein bisschen in die Zukunft schauend, was ist das nächste AI-Produkt, was du dir erstellen wirst? Hast du schon Ideen, was du in den kommenden 6 Monate machen möchtest?
Ja, also wir werden das, was ich eben gezeigt habe, mit einem kompletten Agent-Layer bauen. Also der ist da schon in Teilen drin, aber genau das eben. Also mein Ziel ist es, das, was die Aufmerksamkeitsökonomie mit unseren Hirnen veranstaltet hat, umzudrehen. Also wenn du davon ausgehst, dass Facebook und Meta ziemlich gut verstanden hat, was du brauchst, um dich dauernd zu pingen, um dich an der Leitung zu halten, kann man ja davon ausgehen, dass diese Algorithmen, wie auch immer die geartet sind, potenziell in der Lage sind, rauszufinden, was ist gerade relevant, was ist wichtig, was interessiert dich. So, jetzt haben die leider eine falsche Optimierungsfunktion. Also die Zielfunktion von denen ist, halt dich so lange beschäftigt wie möglich. Meine Zielfunktion ist, nerv mich so wenig wie nötig. So, also was wir versuchen damit zu bauen, ist eine inverse Aufmerksamkeitsökonomie. Also dem Ding beizubringen, der Philipp will heute genau 3 Sachen wissen, weil er 3 Sachen machen will. Und das sind die wichtigsten, die in seiner Landkarte, in seinem Kontext gerade sind. Dazu muss er das wissen, er muss die Kommunikation kennen, er muss eine Entscheidung treffen, das sind die Handlungsoptionen, die er hat. Und das sind die Meinungen von seinem Kollegen Marco und das sind die Meinungen von 5 Agents. So, das muss er alles wissen. Alles andere muss er nicht wissen. So, und das versuchen wir zu bauen. Der Philipp geht morgens in sein Büro und den Teil mache ich schon jeden Tag. Ich mache mit meinem Hermes dann so ein Check-in und sage, guck mal hier, hab schlecht geschlafen oder gut oder was auch immer. Und das sind die 4, 5 Sachen, die bei mir top of mind sind. Und dann geht er hin und packt die im Kontext aller anderen Ziele, die ich so habe, die in meiner Flow-Pipeline sind, die irgendwie auf meiner normalen To-Do-Liste stehen, keine Ahnung, Fahrrad muss in die Werkstatt und beim Arzt musst du anrufen und so eine Sachen. Da hat er ein Regelwerk und dann sagt er so, was du dir heute überlegt hast, ist schön, aber du hast noch 3 Termine, du musst dich um die Health-Themen kümmern, da hast du gesagt, das ist dir wichtig und da ist das und das. Deswegen sieht deine Aufgabenliste für heute so aus. Und dann schreibe ich da irgendwie quasi immer rein, was davon passiert ist, was nicht, was für Blocker gab, was ich gelernt habe. Und aus diesem ganzen Kontext orchestriert er mich immer und immer weiter mit dem Ziel, mir den Rücken frei zu halten und diese Attention, dieses Übermaß von Sachen, die auf mich einprasseln, so zu filtern, dass ich sage, wenn der Evident Flow Agent sagt, toll, sind die 3 Sachen dran, mache ich die und wenn ich die gemacht habe, dann ist auch gut, weil jemand dafür gesorgt hat, dass nichts Wichtiges runterfällt, aber mich auch nicht mit Sachen vollquatscht, die ich gerade nicht wissen muss. Und das heißt auch, wenn der Philipp in dem Ziel kommentiert, was heute nicht für mich Front and Center ist, dann gucke ich mir das nicht heute an, sondern dann gucke ich mir das an, wenn es dran ist. Das heißt, dieser Notification-Wahnsinn, den versuche ich ein bisschen umzudrehen und das ist das, was wir versuchen zu bauen.
Marco, vielen herzlichen Dank fürs Teilen. Falls ihr auch euer Projekt hier teilen wollt, geht einfach auf tokenmate.ai/demo. Habt einen schönen Tag und bis zur nächsten Folge. Peace.